weiß gar nicht, ob ich sagen soll, ich freue mich, heute hier zu sein. Bei euch bin ich einfach immer etwas nervös, das gebe ich zu. Bei allen anderen Gemeinden schaffe ich das, aber bei euch ist einfach irgendwie was anders. Aber wahrscheinlich ist es genau darum, weil ihr meine Heimatgemeinde seid und ich hoffe auch noch lange bleibt. Okay, ich habe eine Predigt heute mitgebracht mit dem Titel Feuerprobe. In Anführungs- und Schlusszeichen. Es gibt ja so verschiedene Feuerproben. Und darüber möchte ich heute einfach einige Sätze verlieren. Ihr findet den Leittext dazu in Daniel 3, die Verse 14 bis 15. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Schadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Das sind mal schöne Aussichten, würde ich sagen. Ha? Die Öfen 7-mal stärker aufgeheizt, als sie, wie sie normalerweise für den Kachelbrand gebraucht wurden. Normal wäre eine Temperatur von ca. 1000 bis 1100 Grad. Man könnte sich jetzt natürlich streiten, was mit diesem 7-mal denn genau gemeint ist. Aber aus der Historie ist nicht bekannt, dass man bereits auf 7000 Grad erhitzen konnte. Das hätte wohl damals den stärksten Ofen zur Explosion gebracht. Viel eher wird wohl gemeint sein, was eben auch die Zahlensymbolik darüber sagt. 7 ist die Zahl der Vollendung. Das heißt hier wohl, mehr geht nicht. Also so heiß, wie es halt irgendwie möglich ist. Aber eigentlich ist das auch völlig egal. Wie heiß der Ofen denn auch war? Für die drei Freunde ist dies ein fürchterliches Todesurteil. Eines, das auch sofort vollstreckt werden sollte, rechtliche Ansprüche geltend zu machen, war damals schlicht undenkbar. Die drei Freunde hatten sich ja nichts anderes zu Schulden kommen lassen, als eine goldene Statue, die der König hatte aufstellen lassen, nicht zu verehren. Damit aber stand eigentlich viel mehr auf dem Spiel, nämlich den damaligen Weltherrscher nicht unterstützen zu wollen und ihm eben nicht vorbehaltlos zu gehorchen. Nebukadnezar war stolz geworden. Nach all seinen siegreichen Eroberungen, seinen architektonischen Meisterwerken, seinem angehäuften Reichtum und der riesigen Ehrerbietung, die er ringsum täglich erfuhr, hatte er den Boden unter den Füßen verloren. Babylon war zu seiner Zeit der politische und religiöse Mittelpunkt der damaligen Welt und Nebukadnezar Gott und Kaiser in einem. Allerdings machten ihn zu diesem Zeitpunkt andere umgebende Herrscher das Leben etwas schwerer. Und so wollte er sich mit dem Aufstellen der Statue die Anerkennung und bedingungslose Akzeptanz seiner weiteren Herrschaft sichern. Und so geschah es, dass er den Traum, den er einige Jahre zuvor ja gehabt hatte, auf seine ganz eigene Art interpretierte und auch umzusetzen versuchte. Diese Statue, sie war eine raffinierte Fälschung des Originals, das er ja im Traum zu sehen bekommen hatte. Und Daniel ihm ja gedeutet hatte. Statt nur das Haupt aus Gold zu machen, ließ er das ganze Bild aus Gold herstellen. 6 Ellen breit, 60 Ellen in der Höhe. Das heißt, ein zutiefst menschliches Gebilde. Die Zahl 6, die steht für alles Menschliche oder auch Unvollendete in der hebräischen Zahlensymbolik. Die 10 wiederum bedeutet die kleinste Vollzahl und steht eigentlich immer mit Geboten oder Gesetzlichkeit in Verbindung. Wenn hier also die 60 steht, sind damit 6 mal 10 zu deuten. Eine Potenzierung der 6, das heißt, menschliche Gesetze werden den Menschen zur Beachtung aufgezwungen. Statt dem einzig wahren Gott Israels die Geschicke der Menschen zu überlassen, wie es Nebukadnezar im Traum ja aufgezeigt worden war, erhob er sich über Gott und meinte, damit selbst die Weltzeiten beherrschen zu können. Sein Bild und seine Gesetze sollten verehrt, akzeptiert werden. Welch eine Täuschung! Erkennen wir aber in dieser Geschichte auch, wie gnädig Gott mit Nebukadnezar und somit natürlich dem ganzen Reich Babylon umgegangen ist? Gott kannte eben auch das Herz dieses gewaltigen irdischen Herrschers. Daniel und seine Freunde, sie waren in die babylonische Gefangenschaft gekommen. Durch ihren Gehorsam, ihr Vertrauen auf den wahren Gott, gelangten sie aber dann ja in die allerwichtigsten Führungspositionen des babylonischen Reiches. Heißt natürlich auch, dass Gott diesen großen König und sein ganzes Volk durch diese 4 treuen Freunde warnen wollte und sie zur Erkenntnis und Umkehr bringen wollte. Gott berücksichtigt auch hier die Umstände, worin dieses Volk und sein König bis jetzt eben gelebt hatten. Für sie war daher immer noch Gnadenzeit. Insgesamt 3-mal zeigte Gott seine Allmacht und Stärke an Nebukadnezar. Beim 3. Mal, rund 40 Jahre nach der Traumdeutung durch Daniel, bekehrte sich der König dann wirklich und grundsätzlich. Und das können wir nachlesen in Daniel 4, den Versen 31 bis 34. Nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der Ehre meines Königtums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Auch durch seinen Nachfolger Belsazar wird dies ja nochmals bestätigt. Bei der Erscheinung dieser ominösen Schrift an der Wand weist die dazu gerufene Königinmutter nochmals auf das Bekenntnis seines Großvaters hin und auch auf Daniel, der ihm schließlich, weil er immer noch am Hof diente, wie schon seinem Großvater damals eben alles noch einmal aufzeigte. Ihm aber auch unmissverständlich klar machte, obwohl du dies alles wusstest, hast du dich nicht gedemütigt vor Gott. Kapitel 5, könnt ihr das nachlesen. Gott ist fair. Er warnt, bevor Gnadenzeiten ablaufen. Nun aber nochmals zurück natürlich zu unseren drei Freunden, die vor diese schreckliche Wahl gestellt worden waren. Feuerofen oder Niederwerfung. Jedes Mal, wenn ich die Antwort dieser drei lese, kann ich eigentlich nur extrem staunen über ihren wahnsinnigen, hier wohl das absolut richtige Wort dafür, ihren wahnsinnigen Mut, der in diesen über ihr Leben oder ihren Feuertod entscheidenden Worte. Daniel 3, Vers 16 sagt, Schadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf, das sage ich jetzt, auch nur ein Wort zu erwidern. Wenn es denn so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand retten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Die haben mal die Frechheit vorneweg, oder? Sie stehen vor dem größten Herrscher der damaligen Welt und sagen ihm ins Gesicht, wir haben es nicht nötig, dir überhaupt zu antworten. Verrückt, oder? Aber es geht noch weiter. Wir wissen, unser Gott wird uns bestimmt aus deiner Hand retten. Was für ein riesiges Vertrauen spricht doch aus diesen Worten. Gott wird uns retten. Er ist so viel höher als du, o König. Da frage ich mich unweigerlich, hätte ich den auch? Und zu meiner eigenen Beschämung muss ich doch zugeben, nein, habe ich nicht. Ich wäre wohl der größte Hasenfuß der Geschichte, wenn ich mir vorstelle, vor diesem schrecklichen Feuertod zu stehen. Da ich es ja schon schlimm fände, wenn ich nur mal den Finger an der heißen Platte verbrenne. Nein und nochmals nein. Das kann und will ich mir schlicht nicht vorstellen müssen. Aber dann frage ich mich natürlich trotzdem, was haben mir diese drei Freunde voraus? Was macht sie so unschlagbar mutig im Angesicht dieser Feuerprobe? Ich komme immer wieder auf die gleiche Antwort. Ihr absolutes Vertrauen zu ihrem Gott. Woher kommt es denn? Nun, sie hatten wohl eine sehr enge, vertrauensvolle Beziehung zu ihm aufgebaut, die auf vielen Erfahrungen beruhte. Ihre Herkunft, die Gefangennahme, ihr Erlebnis mit der Treue zu Gott, die sie durch ihre Bitte um eine reine Ernährung, also eigentlich etwas Kleines, machen konnten, aber genau dadurch ihren Aufstieg am Hof erlebten. Dann die Traumdeutung Daniels, wo die drei Freunde an der Deutung des Traumes große Anteilnahme hatten. Und ich denke auch nicht zuletzt an erfüllter Prophetie. Die Gefangennahme ihres Volkes war von Jesaja, Jeremia, Hesekiel, auch von Micha vorhergesagt worden. Und gerade Jeremia mit den 70 Jahren Verwüstung von Jerusalem, die dann ja bald vollendet sein werde, wurde von Daniel, wie wir aus Kapitel 9 wissen, sehr genau studiert. Prophetie ist ein sehr wirksames Werkzeug, das Vertrauen zu Gott zu festigen. Zeigt sie doch über den ganzen Verlauf der Weltgeschichte an, dass nur der eine Gott Herr über Himmel und Erde ist. Er ist das wahre Alpha und auch das wahre Omega, der Erste und der Letzte. Über 800 Jahre vor dieser Begebenheit mit Daniel und seinen Freunden in Babylon spielte bereits auch ein anderes, falsches Bild in der Geschichte des Volkes Israel eine wichtige Rolle. Ihr kennt das alle? Das goldene Kalb. Während Moses auf dem Sinai weilte und die von Gott selbst beschriebenen Tafeln mit den 10 Geboten erhalten hatte, wusste das eben aus Ägypten herausgeführte Volk Israel wohl nichts Besseres zu tun, als sich aus dem Gold des vorher brutal unterdrückenden Staates ausgerechnet das Bild von Apis zu gießen. Apis, das goldene Kalb, das stand in der ägyptischen Götterwelt für die Fruchtbarkeit, über die Zeit hinweg dann aber immer mehr auch für alles Jenseitige, also die Totenwelt, den Totenkult der Ägypter, den wir bis heute ja eigentlich kennen. Dementsprechend stand dieses Kalb Apis also für den Anfang sowie auch das Ende, Alpha und Omega. Ein selbst errichteter Gott, dem man Opfer bringen musste, um ihn gnädig zu stimmen. Auch hier wieder sehr gut zu erkennen, ein menschliches Gottesbild, Zwang und Werksgerechtigkeiten. Nebukadnezar lässt grüßen. Ein gefälschtes Bild anstelle des wahren biblischen Gottesbildes mit den 10 wahren biblischen Geboten für ein liebevolles Miteinander und der Gerechtigkeit durch Glauben an den einen wahren Schöpfergott und einzigen Erlöser. Apis, das goldene Kalb und Nebukadnezars goldene Schafe haben etwas sehr, sehr Wichtiges gemeinsam, was ich hier nochmals betonen möchte. Je ein gefälschtes Bild mit je ihren eigenen menschlich ausgedachten Gesetzen und Traditionen. Und heute? Was haben uns diese real passierten Geschichten heute noch zu sagen? Wir leben in einer völlig anderen Zeit. Aufgeklärt, postmodern, wissenschaftlich abgestützt glauben wir, alles zu wissen und zu besitzen, was die Welt und darüber hinaus denn eben alles zu bieten hat. Abgesichert, unabhängig, eigenständig. Wir brauchen niemanden, der uns die Welt noch erklärt. Stimmt's? Laodicea ist die letzte der 7 Gemeinden und ihre Eigenschaften werden uns fast brutal klar vor Augen gestellt. Offenbarung 3, Vers 17 sagt, denn du sprichst, ich bin reich, habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du lau bist, arm, blind und entblößt. In Gottes Augen sind wir wohl ziemlich erbärmlich unterwegs, vor allem, weil wir unseren eigentlichen Zustand ja nicht mal bemerken. Gott aber, und so ist eben nur unser Gott, lässt uns damit nicht allein, sondern er gibt uns im nächsten Vers gleich die passenden Medikamente, um dieses Problem eben auszuheilen. Offenbarung 3,18 sagt, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Wieder bekommen wir es mit Gold zu tun. Hier aber ist die Rede zusätzlich von Feuer. In Feuer geläutertes Gold sollen wir kaufen. Gold steht in der Bibel generell für die Wahrheit, wie nur Gott sie kennt und geben kann. Feuer steht für Überprüfung, kann auch Rede sein oder auch Reinigung. Hier würde ich es dementsprechend als die absolut reine, überprüfte Wahrheit einordnen. Und diese Wahrheit, die kann ich sogar kaufen. Genauso das weiße Kleid und die Augensalbe, so sagt es ja der Text. Wieso aber wird das dieser Gemeinde Laodicea ganz speziell zur Verfügung gestellt? Ja, ich würde sagen, fast aufgedrängt. Wieso scheint Jesus hier ganz spezifisch auf diese Erlösungswaren hinzuweisen und vor allem darauf, dies alles bei ihm zu kaufen? Wozu das Ganze? Vielleicht, weil wir in eine ganz ähnliche Situation wie damals bei Daniel hineinkatapultiert werden und genau diese Dinge brauchen werden. Noch eine Feuerprobe? Wiederum wird nämlich laut Offenbarung 13 eine Fälschung des wahren Gottesbildes errichtet werden, woran sich die Geister scheiden werden, ob sie das nun wollen oder nicht. Nicht umsonst verkauft Jesus auch die Augensalbe, damit wir erkennen können, welchen Geisteskind dieses Bild denn entspringt. Offenbarung 13. Es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde vom Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete, bewirkte, dass alle getötet würden, Konjunktiv, wichtig, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Diese Texte, sie erinnern uns sehr stark an unsere vorher etwas erläuterten Texte. Ein Bild wird aufgestellt und falls du es nicht anbetest, Kopf ab. Todesandrohung, wie bei Daniels Freunden. Die Statue damals beinhaltete noch zweimal die sechs. Bei der Neuauflage hier ist nochmals eine Steigerung, eine Potenzierung zu erkennen, nämlich sogar dreimal die sechs. Erkläre ich jetzt nicht weiter. Das Bild aber wird sogar reden und die Todesstrafe für alle Nicht-Akzeptierer fordern. Also eine ziemlich verrückte Sache, so wie es vorher nie gewesen ist. Hier geht es wohl um die allerletzte Rebellion Satans gegen Gott. Das wahre Bild Gottes, dargestellt in seinen 10 Geboten der Liebe und der Gerechtigkeit aus Glauben, gegen die gefälschten 10 Gebote der Werksgerechtigkeit mit all seinen irrwitzigen Blüten und dementsprechenden Früchten. Satan weiß, dass er jetzt keine Zeit mehr hat und holt hier zum vermeintlich letzten, tödlichen Schlag gegen das verbliebene Volk Gottes aus und meint, damit auch seinen größten Gegner, den von ihm so verhassten Gott der Liebe, doch noch zu schlagen, zu besiegen und dessen nur ihm allein gehörende Anbetung zu bekommen. Es ist eine Zeit, wo die Verwirrung der Menschen total sein wird. Nichts hat mehr wirklich Bestand. Die menschlichen Sicherheiten zerbrechen und die Menschen suchen nach irgendeinem Halt. Der wird ihnen auch angeboten. Wenn Sie denn dafür die Erlösungsartikel, die Ihnen angeboten werden, auch fleißig kaufen und auch an andere weiterverkaufen. Und es ist eine interessante Auswahl vorhanden. Da findet jeder etwas. Das Angebot ist enorm vielfältig ausgerichtet. Hier aber geht es um ewiges Leben oder ewigen Tod. Hier geht es um Wahrheit oder Lüge. Es geht um in Feuer überprüftes Gold oder falsches Gold. Hier findet also die letzte Feuerprobe statt. Hier wird der vertrauensvolle Glaube an den wahren und einzigen, erlösenden, freikaufenden und heilenden biblischen Gott geprüft. Wie gut in dieser Zeit diesen wundervollen und retteten Gott der drei Freunde aus der früheren Feuerprobe zu erkennen und an der Seite zu wissen. Die drei damals wurden ja zwar tatsächlich in den Ofen geworfen, aber was passierte dort? Ihre Fesseln, ihre Bindungen verbrannten, aber kein Haar an ihrem Körper, kein Brandgeruch an ihren Kleidern war zu riechen. Das Feuer konnte ihnen nichts, aber auch gar nichts anhaben. Und das Beste? Sie waren plötzlich zu viert im Ofen zu erkennen. Gott war so nahe bei ihnen wie nie zuvor. Und alle Bindungen, irgendwelcher Art, sage ich jetzt, wurden gelöst. Was für einen mächtigen Gott haben wir doch an unserer Seite. Und er ist derselbe, gestern, heute und morgen. Auch wenn wir diese Zeit dieses falschen Bildes vielleicht erleben werden, so brauchen wir niemals Angst davor zu haben. Denn Gott hat versprochen, seine Leute nie allein zu lassen. In der Offenbarung können wir gewaltige Verheißungen zu dieser Zeit erkennen, sodass wir wirklich vertrauensvoll unser Leben in seine guten Hände legen können. Er hat schon längst vollkommene Vorsorge getroffen, um alle seine Leute sicher nach Hause zu bringen. In dieser Zeit, dieser letzten Feuerprobe, der letzten großen Vertrauensfrage, wird der Tod wahrscheinlich angedroht werden. Aber wie bei Esther wird Gott befreiend eingreifen, bevor es dann ausgeführt würde. Er kommt nicht zu spät und er weiß ganz genau, wann diese Zeit da sein wird. Jesus lässt seine Braut nicht im Stich. Im Gegenteil. Jetzt zieht er in den letzten Kampf gegen seine Feinde, Harmagedon. Nicht mit Raketen und Bomben, sondern mit dem Schwert aus seinem Mund. Mit absoluter Wahrheit aus seinem Mund, die alles Lügnerische aus dem Drachenmaul jetzt entlarvt und mit seinem Erscheinen endgültig zum Schweigen bringt. Bevor aber dieses Bild, diese letzte große Fälschung aufgestellt werden wird, bevor die letzte Gnadenzeit abgeschlossen sein wird, wird Gott die Welt mit seinem Glanz, mit seinem ewigen Evangelium noch einmal erhellen. Er warnt noch einmal, eindringlich. Seine letzte große Warnung ergeht über die ganze Welt. Laut Offenbarung 18,1 übernimmt er selbst diese Aufgabe und fasst die drei Engelsbotschaften, in deren zwei, nochmal eindringlichst zusammen. Offenbarung 18,1-5. Nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht. Und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Erst nach diesem letzten lauten Warnruf wird die Gnadenzeit abgeschlossen werden. Dann, wenn jeder Mann seine Entscheidung getroffen haben wird, Und mit dieser Entscheidung bekennt er sich zu Gott und ist sogar doppelt versiegelt. Oder eben nicht. Und wird somit zum Mahlzeichenträger. Die sieben Schläge oder sieben Plagen beginnen erst nach dem Abschluss der Gnadenzeit und betreffen die Siegelträger nicht. Diese sind wie seinerzeit bei den Plagen in Ägypten sehr gut aufgehoben. Wo waren denn diese in den letzten sieben Plagen? Separiert im Lande Gosen. Und bei der letzten, der zehnten Plage, direkt vor dem Aufbruch ins gelobte Land, da bestrichen sie die Türpfosten ihrer Häuser mit dem Blut eines Lammes. Das war damals ihr Siegel. Und der Würgeengel ging an ihren Heimen vorbei. Und was taten die Israeliten in dieser letzten Nacht ihrer Gefangenschaft? Sie zitterten vor Angst, oder? Nein, davon steht nichts, gar nichts. Sie machten sich bereit für den Auszug ins gelobte Kanaan und aßen das Lamm mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern. Sie wussten, morgen ist es soweit. Morgen führt uns Moses aus der Gefangenschaft in die Freiheit. 2. Mose 14, 14. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Auch am Ende der ganzen Weltzeit, nach dem Abschluss der Gnadenzeit, während der Zeit der sieben Plagen oder Schlägen gilt uns genauso diese gleiche Zusicherung. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Und auch wir werden erkennen, morgen ist es soweit. Jesus kommt und er bringt uns jetzt ins ewige himmlische Kanaan. Draußen bei den Mahlzeichenträgern, ja, da wird so einiges los sein. Aber wir dürfen sicher sein, dass Jesus die Braut nie vergessen hat oder wird. Er holt uns in diesem sogenannten siebten Schlag, womit alles dann vollendet sein wird, endlich nach Hause. Gott ist fair. Er warnt, bevor etwas Unumkehrbares passiert. Er beachtet die Umstände, in welcher Umgebung jemand geboren wurde oder lebt. Er will retten, nicht töten. Er will erlösen, nicht richten. Er liebt die Menschen, aber er hasst die Lieblosigkeit, den Zwang und die Ungerechtigkeit. Wir haben einen wunderbaren Gott und sein Bild, das er uns in den einzigen und allein richtigen Zehn Geboten, sogar schriftlich hinterlassen hat, sein Bild sollen wir widerspiegeln auf dieser Welt und den Menschen unserer Umgebung vorleben. Die Menschen in der heutigen Zeit, sie brauchen Hoffnung, Zuversicht, einen Gott, der sie mit Seilen der Liebe an sich zieht. Angstmacherei, Zwängerei, Hoffnungslosigkeit, das kennen Sie. Das ist definitiv der falsche Weg, Sie Gott irgendwie näher bringen zu wollen. Darum noch einmal, kauft keine noch so erfolgversprechenden Erlösungsartikel, sondern lassen wir uns das alles von Jesus schenken. Er hat uns bereits teuer erkauft durch sein Blut. Damit hat unser Bräutigam den Brautpreis für seine Braut mehr als bezahlt und schenkt ihr nun das weiße Kleid der Gerechtigkeit. Und nur damit sind wir bereit, beim Hochzeitsmahl, den von Jesus bereits vorbereiteten, reservierten Platz einzunehmen. Offenbarung 19, 6 bis 9 sagt, Halleluja, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Amen.